Hallo, hallo. Es beginnt.
Hallo, hallo.
Es fühlt sich total komisch an, weil wir kein Intro klassischerweise hatten, aber das.
Psst, nein, das weiß doch niemand.
Fällt
du schneidest
denen
das rein.
Auf.
Ja, okay. Ja, gut, okay, wir hatten kein Intro. Das Intro ist heimlich reingeschnitten und gecheatet. Ja, und deswegen fangen wir jetzt so an. Hallo zusammen.
So, mal sehen, ob jetzt überhaupt Podcast-Stimmung aufkommt.
Warum sollte es nicht?
Weil schon alles falsch ist.
Naja, es ist ja nicht alles. Es hat nur die Musik gefehlt. Aber wir haben uns. Ja? Was war das?
Ein Stück Intro. Es hat lustig geblinkt, da habe ich drauf gedrückt. Und jetzt tut's auch, ja, und dann hat es irgendwie eine Sekunde gespielt. Okay, I don't know. Irgendwas ist hier kaputt.
Tu das nicht.
Also wir haben uns, ich drücke jetzt auf nichts mehr drauf. Keine Sorge. Genau, wir haben, weißt du, was wir auch haben? Na, schneller.
Weiß ich nicht.
Eine Geschichte. Eine neue Geschichte.
Okay. Ja, stimmt. Die muss neu, deswegen brauche ich nichts zusammenfassen. Ich kann mich zurücklehnen und der Dinge harren, die jetzt kommen.
Ja, abgefahren. Fühlt sich jetzt nach, weiß nicht, 20 Folgen auch mal wieder gut an, ne?
Ja, keine Prüfung am Anfang der Folge.
Das ist nämlich immer im Vorgespräch, äußert der Piet seinen Stress, ne? Und wie gestresst er davon ist, dass er jetzt gleich auch was erzählen muss und dass er sich nicht erinnert und dass er nicht vorbereitet ist, hat wieder nicht gelernt.
Das mache ich live in der Folge. Das habe ich noch nie im Vorgespräch gemacht.
Ich wollte es ein bisschen ausschmücken, sonst ist es nicht halb so dramatisch, weil das können die Leute ja mit nachhören.
Okay, eigentlich ist ja, vielleicht ist es sogar dramatischer, wenn es live ist. Mit dem Stress.
Ja, aber heute hast du prüfungsfrei, denn wir ziehen uns eine neue Geschichte rein. Und am liebsten würde ich den Titel der Geschichte gar nicht nennen, weil es mir meinen Initial-Spoiler spoilt. Mein Initial-Cliffhanger natürlich.
Ach so.
Aber den spoilt mir.
Warte mal ganz kurz, warte ganz kurz. Ich sitze. Ja, jetzt kannst du den Initial-Cliffhanger. Ja, also wie stellst du es denn vor? Du fängst an, die Geschichte zu erzählen und wir müssen raten, was es ist, oder?
Nein, und dann würde es halt relativ schnell klar werden, um wen es geht und dann könnte man den Titel machen, aber das machen wir so rum nicht. Wir bleiben da beim klassischen Format. Möchtest du das, soll ich das doch anders machen?
Ja, lass es machen. Du fängst einfach an und wir raten gemeinsam.
Okay.
Und dann können die Höris ja quasi in die Kommentare schreiben oder uns schreiben, ob sie das früher geraten haben als ich.
Alles klar. Dann gehen wir ins London Ende des 19. Jahrhunderts.
Sherlock Holmes.
Also man möchte ja sagen, aber nein.
Enola Holmes.
Nein. Also
okay, ja,
es ist
weiter.
Also der Erstere ist beteiligt, aber er ist nicht der Held und nicht storygebend, namensgebend für die Story.
Okay. Also es ist irgendein Sherlock Holmes Spin-off. Und dann kommt man ja nie drauf. Weil es da tausend von gibt.
Das stimmt.
Oder kennt man das so gut, dass man darauf kommt?
Nein, das glaube ich nicht. Aber du kennst die Figur, um die es jetzt geht.
Watson.
Nein.
Irgendein Bösewicht.
Soll ich jetzt doch einfach den Titel erzählen?
Nee, machen wir weiter. Okay. Ja, wenn man drauf, du musst abschätzen, ob man drauf kommen kann.
Ja, kann man.
Wenn es dann so Spin-off-Sachen sind, dann gibt es, also gerade bei Sherlock Holmes, ne, oder anderen.
Also es ist jetzt nicht, weiß ich nicht, hier einer von den Straßenjungen, die Sherlock Holmes benutzt.
Ja, okay.
Also auch wenn, aber das gibt es allerdings auch. Aber es ist es nicht. Also, ja, du hast recht, ne? Natürlich geht es um einen Krimi, natürlich geht es um Scotland Yard. Wir sind im Dunstwagen in London, Ende des 19. Jahrhunderts. Wir kennen das, ne? Der Gentleman von einst wird in den nächsten 30 bis 40 Jahren untergehen. Aber noch ist er in Saft und Kraft und tut voller Eleganz nichts. Aber trotzdem gibt es Verbrechen und die werden aufgeklärt. Die werden aufgeklärt üblicherweise von Scotland Yard und das ist auch exakt, was die gerade treiben.
Es geht um den Inspektor Dingsy Bumsy.
Hier Lestrade oder so.
Ja.
Nein. Aber der kommt vor.
Okay, cool. Ja, die kommen alle vor.
Ja, Scotland Yard findet eine Frauenleiche. Alles ist sehr eindeutig. Die Frau wurde brutalst erschlagen. Der gesamte Kopf ist zermanscht. Und alles ist sehr, sehr, sehr eindeutig. Also nicht nur die Todesursache, auch die Waffe ist da. Es ist einfach ein Haushaltsgegenstand aus dem Zimmer. Der Mörder ist blutbesudelt im selbigen Zimmer anzufinden. Dabei handelt es sich, wie übrigens sehr, sehr üblich, natürlich um jemanden, der zur engen Beziehung zu der Frau steht, nämlich der Verlobte, der mit blutigen Händen und Blut überströmt in dem Zimmer ist. Und alles ist total klar, ne? Also da guckt keiner ein zweites Mal hin. Jemanden wie Sherlock Holmes herbeizusehen, ist völlig albern, braucht kein Mensch, es ist alles absolut klar, der Verlobte ist der Mörder. Der Einzige, der irgendwie ein Störgefühl hat, ist unser schon bekannter Kommissar Lestrade, der allerdings in dieser Variante der Sherlock Holmes Geschichten nicht der Oberkommissar ist, sondern er hat einen Chef. Das ist der auch bekannte Gregson. Und ja, Lestrade hat so, findet so ein paar Sachen komisch, ne? Also warum diese Brutalität, warum hat der Verlobte die Polizei gerufen, warum kann sich, sagt der Verlobte, dass wenn er von dieser eindeutigen Situation aufgegriffen wird, dass er sich an nichts erinnern kann und einfach nur weiß, dass er eingeschlafen ist und dann ist er blutüberströmt aufgewacht und hat dann vor lauter Schreck eben die Polizei gerufen, ne? Das ist eine unglaublich dämliche Cover-Story.
Ja, aber gut, als Verlobter weißt du aber auch, also wenn du... Wir glauben ihm mal für eine Sekunde, ja? Und als Verlobter weißt du eh, dass wenn du irgendwo reinkommst und da liegt deine Verlobte brutal ermordet, du bist eh der erste Verdächtige.
Ja, sicher.
Ja, also immer, ist ja egal, ne? Auch wenn er nicht blutverströmt da im Nebenzimmer sitzen würde, sondern wäre im Urlaub, kommt wieder, findet die Leiche, ruft die Polizei, du bist trotzdem der erste Verdächtige. Immer. Auch oft zu Recht.
Üblicherweise Femizide finden immer statt vom die Angetrauten.
Ist halt auch ein bisschen Rasterfahndung, dann direkt pauschal dahin zu hüpfen, aber...
Ja gut, wenn es halt in 9 von 10 Fällen stimmt, dann ne, macht es halt Sinn. Genau, so, also hier, Lestrade möchte noch, weiß ich nicht, so abgefahrene und verrückte Dinge tun, wie mit dem potenziellen Täter / Zeugen / Verlobten sprechen. Also ihn verhören. Und darauf hat Gregson so einfach gar keinen Bock. Das ist komplett unnötige Scheiße. Es ist ja auch schon Mittag. Man könnte ja jetzt mal endlich Feierabend machen. Nee. Muss das? Ja, okay. Also wenn es wirklich sein muss, dann mach halt. Aber es ist Zeitverschwendung. Okay, ich gehe. Ne, schönes Wochenende. Ich bin dann mal weg. Kümmer dich. Aber mach nicht zu viel Stress. Und schon gar kein Tierkram und so. Eigentlich kannst du ihn direkt in die Zelle stecken.
Ja.
Naja, und besagter Verlobter wird nun also verhört. Es stellt sich raus, der gute Mann ist Professor an einer Universität, Astronomieprofessor, und erzählt halt die Geschichte, ne? Was irgendwie abgelaufen ist. Sie waren in London, er hat seine Verlobte begleitet. Die wollte ein Hochzeitskleid kaufen. Jetzt durfte er natürlich nicht dabei sein, dass das Hochzeitskleid selbst gekauft wurde. Sie hat aber an dem Tag eh auch keins gefunden. Ne, er hat sich so ein bisschen einen lustigen Tag gemacht. Eigentlich ist er ja schwerst beschäftigt mit seinen Forschungen, die übrigens auch schon dazu geführt haben, dass er Regierungskontakte hatte. Man hatte nämlich versucht, also das Amt für Topographie hat in der Vergangenheit mehrfach versucht, ihn als Statistiker und Wissenschaftler für so eine Art Sonder-Thinktank anzuheuern. Aber ja, das hat er immer abgelehnt, ne? Er hat keinen Bock, so verschlossenen Thinktank zu arbeiten, sondern seine Forschung, seine chaos-theoretischer Statistikansatz, von dem er sich verspricht, dass man demnächst alles vorhersagen kann. Das würden die ja nur unter Verschluss halten und er würde das halt eigentlich ganz gerne publizieren, ne? Er liegt, ist so in den letzten Zügen, hat jetzt nur wegen der Hochzeit so ein bisschen Pause eingelegt, aber ist demnächst fertig. Und jetzt könntest du eigentlich langsam drauf kommen, wie der besagte Verdächtige / Verlobte so heißt.
What?
Ja.
Irgendein Astronomieprofessor?
Ja. Wen kennen wir denn, der im Universum von Sherlock Holmes eine Rolle spielt und einen Professorentitel hat?
Also ich jetzt persönlich?
Ja. Jetzt haben dich alle Hörigs überholt. Alle.
Ja, glaube, kann sein. Ja, nö, weiß ich nicht, kenne ich nicht.
Ja, okay. Also, dann sagen wir jetzt mal, dass unser lieber Lestrade jetzt im Verhörzimmer sitzt mit Professor Moriarty.
Das habe ich doch am Anfang, hast du es schon ausgeschlossen.
Du hast nicht Moriarty gesagt.
Doch,
nein.
Ich habe gefragt, ist es irgendeiner der Bösewichte? Und dann hast du gesagt, nein.
Keine Erinnerung am besagten Vorfall. Sollte das so sein, wir können das ja nachhören, dann tut es mir leid.
Tun wir.
Wenn das nicht so war, tut es mir nicht leid.
Hast du, ich habe gefragt, ist es einer der Bösewichte? Hast du gesagt, nein. Und dann war der für mich schon raus. Es ist die Origin-Story von ihm.
Das ist die, sagen wir mal so, ich würde sagen, das ist die geheime, bis jetzt nicht erzählte Geschichte von Sherlock Holmes und Professor Moriarty.
Also die Origin-Story, wie er zum Superbösewicht wurde.
Ist er ein Bösewicht?
Ja.
Weil er der Gegner von Sherlock Holmes ist?
Weil er Verbrechen begeht, weil er ein Verbrecher ist, ja.
Ah, ah. Aber sind alle, die gut, also alle, die wir als die Guten zählen, begehen die keine Verbrechen? Ist das die Definition von gut?
Nein, also man kann Verbrechen begehen und der Gute sein oder du bist halt Verbrecher-Overlord und deswegen der Böse.
Lass uns diese Bewertung für das Ende der Geschichte übrig.
Ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich in der Geschichte nochmal anders gesponnen, aber ursprünglich, also ich weiß ja nicht mal, was Moriarty so richtig macht, außer der Gegner von, warum Sherlock Holmes denn jagt.
Na, also in den Originalen, weil er hinter allen Verbrechen der Zeit steckt. Das ist die Spinne im Netz, der von irgendwie, weiß ich, also sozusagen der Kartellboss, basically.
Ja, also Bösewicht, ja.
Genau, so ist es in der klassischen Geschichte, halt unglaublich clever, weswegen er sich niemals erwischen lässt. Und ja, also das unglaublich clever bleibt hier auch, ne? Ist er. Das stellt sich jetzt auch im Verhör mit Lestrade raus. Wir erfahren noch, ne, sie sind seit 6 Monaten verheiratet. Moriarty hat einen Bruder, der Bahnhofsvorsteher in irgendeinem Provinzkaff ist.
Niemand ist verheiratet, die waren noch verlobt.
Das wollte ich sagen, ja. Also sie sind seit 6 Monaten verlobt. Er wollte mit der Heirat, haben sie nur noch im Prinzip drauf gewartet, dass das Buch, also hier die Forschung, fertig wird. Und ja, stellt sich raus, dass es aber, also das dauert ein bisschen im Gespräch, aber am Ende kommt er damit raus, dass er ja beim Abendessen am Mordabend vorgeschlagen hat, ihm allen zu fliehen und einfach durchzubrennen und dann zu heiraten. Und ne, da hat sie ein bisschen ausweichend reagiert. Mhm. Hat gesagt, nee, wir machen das schön ordentlich und ehrbare Dame und so. Und hier, du machst jetzt dein Buch fertig, dann hast du auch einen freien Kopf und dann kannst du dich voll auf mich einlassen. Und da machen wir das alles wie besprochen. Mhm. Das heißt natürlich auch, ne, habe ich schon erzählt, die haben den Tag in London jetzt getrennt verbracht. Und er ist dann einfach nach einem Glas Wein, weil er niemals Alkohol trinkt, auf der Couch eingeschlafen. Und als er aufwacht, war sie halt tot, überall war Blut und er hat die Polizei gerufen.
Hätte er mal nicht getrunken, warum auch immer er das an dem Abend gemacht hat, wenn er es sonst nie macht.
Ja, weil sie halt eine Flasche aufgemacht hat und wie immer gefragt hat, ob er ein Glas mittrinkt.
Okay, das beantwortet nicht die Frage, warum er dann heute gesagt hat, ja und sonst immer nein.
Naja, war ja gut drauf, ne? Er hat für sich voll out of the box gehandelt mit sowas Krassem wie mit seiner Verlobten nach London fahren und nicht am Samstagabend irgendwie in seiner Studierbude hängen und an seinen Theoremen schrauben. Also es war quasi, der war quasi eh schon im totalen Experimentalmodus.
Kann man ja auch mit so verrückten Sachen wie Wein weiter experimentieren.
Ja, genau. Und vielleicht hätte man ja auch noch sowas Abgefahrenes gemacht, wie sich geküsst oder so.
Mhm.
Wer weiß, wo der Abend war ja noch jung.
Ja.
Ja, all diese Schilderungen führen jetzt nicht dazu, dass er irgendwie zum nicht mehr Hauptverdächtigen wird. Also, ne? Mhm. Ja, okay, kann sehr viel erzählen. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwas davon zu validieren. Was wir wissen ist, Mordwaffe ist da. Blut ist da, Blut ist auf dir, Mordwaffe war in deiner Nähe, du warst am Tatort. Passt schon.
Ja.
Und jetzt sagt er, nein, 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 ich war es wirklich nicht, wirklich, wirklich, wirklich war es nicht. Bitte, 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 kann ich hier einmal ein Telegramm an den Holmes schicken.
Aha.
Ja, ist ja der berühmteste Detektiv Londons.
Wo sind wir denn in der Timeline? Sind die schon Gegner? Ist das alles gelaufen?
Nein, 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 nein. Der liebe Moriarty ist ein unschuldigster Professor an einer astronomischen Dingsi-Bumsi. Wir sind irgendwie 1909, nee, was? Doch, klar. Nee, wir sind 1880 oder so, ne, Ende der 80er halt. Sherlock ist schon ein berühmter Detektiv.
Ja.
Aber von Moriarty hat noch niemals irgendwas gehört.
Ja, okay.
Und ne, und der sagt jetzt, ja, na gut, ich bin ja in London, der Typ wohnt in London, der Typ ist berühmt, der deckt alles auf. Und ich meine, wenn auch nur die Hälfte der Geschichten davon stimmt, dass er mit Logik und Rationalität handelt, was ja auch Moriartys großes Steckenpferd ist, ne, Rationalität und Logik, dann kann er ja nur zum Schluss kommen, dass ich es nicht bin, weil ich war es ja auch nicht.
Ja.
Ja, für ihn äußerst enttäuschend kommt nur die Info zurück, dass Holmes den Fall ablehnt, die Sache ist eindeutig.
Ja, okay, verstehe.
Ja, also, das gar kein crazy. Zögern oder Zaudern, ne, ist ja alles ganz klar. Moriarty sitzt jetzt im Knast, völlig verzweifelt und wartet auf seine Verhandlung. Er ist ein bisschen, der ist fertig. Verlobte tot, das findet er wirklich, wirklich scheiße. Er sitzt unschuldig im Knast, also aus seiner Perspektive. Und ja, er hat keinerlei Mittel, irgendwas zu beweisen. Und es ist halt super enttäuscht, dass die Lichtgestalt Holmes ihn einfach hat in seiner Wahrnehmung hängen lassen.
Ja.
Wovon er ein bisschen überrascht ist, ist, dass sein Zellengenosse nicht dem von ihm gehegten Stereotyp über Verbrecher und Abschaum entspricht. Ne? Also wie jeder andere britisches Mitglied, der irgendwie, weiß ich nicht, Oberschicht ist ja nicht ganz, aber so obere Mittelschicht. Mhm. Hat er halt ein ganz schlechtes Urteil über alle, die weniger glücklich sind im Leben, basically. Mhm. Und sagt halt, okay, das ist, muss dummes, faules Pack sein, sonst wären sie ja nicht im Knast, ne? Und würden nicht Verbrechen begehen. Und ist dann überrascht, es mit einem sehr gebildeten Mann zu tun zu haben, der mal einen relativ hohen Rang in der britischen Armee hatte. Gerade nicht parat welchen, aber irgendwie so.
Aber wäre er dann nicht auch dummes, faules Volk?
Ne, er ist ja unschuldig und unter unglücklichen Umständen, aber, ne, also.
Aber alle anderen sind dumm.
Typisches halt Gehabe der quasi gefühlten Oberschicht gegenüber der Unterschicht. Also, das ist alles auch, das hat alles auch, also die ganze Welt hier, die wir hier eintreten, atmet auch so diesen Geist. Hätten sie sich mal angestrengt, dann wären sie nicht da, wo sie wären. Also, ne? Ich habe mich ja auch angestrengt. Also, und schon mein Urgroßvater hat sich angestrengt. Ne? Und dann wird es halt auch, ne?
Es war super anstrengend, das Erbe meiner Eltern anzutreten.
Ja, boah, war das ein Stress. Und da muss man zum Notar und da muss man seinen Namen schreiben, oh Gott. Und dabei muss man gut aussehen und ganz viel Würde ausstrahlen. Was ein Druck.
Ja, für manche ist es gut aussehen Druck.
Und die anderen machen es einfach so.
Genau. Ja, also ist der andere vielleicht auch unschuldig.
Also das ist zumindest was, ich nenne ihn jetzt in Ermangelung des Titels oder des ehemaligen militärischen Rangs mal Captain. Captain Moran sagt, ich bin auch unschuldig.
Sagen das nicht alle im Knast immer? Ist das nicht so der Running Gag?
Das sagt Moran dann auch. Und er sagt, ja, bei mir hat die Presse auch alles verdreht, wie bei dir. Hier ist übrigens ein Artikel über dich. Du bist jetzt laut Daily Telegraph schon Massenmörder.
Massenmörder direkt?
Ja, irgendwie. Also tatsächlich sind die historischen Zeitungen dafür berühmt, dass sie keinen Journalismus machen, sondern einfach irgendwelchen Quatsch schreiben.
Oh, gibt's bis heute.
Ja, aber also so schlimm wie, sagen wir, ein Telegraph um 1900 ist selbst die Bild-Zeitung heute nicht. Also das stimmt
ja. Ja, die Bild-Zeitung ist ja auch mittlerweile doch so ein harmloserer. Da gibt's ja schon viel schlimmere.
Das stimmt. Aber weißt du, da wird dann einfach aus, keine Ahnung, jemand ist verdächtig, wird halt, der Schrecken vom East End hat zugeschlagen. Gerne auch wieder zugeschlagen. Ne? Also es gibt irgendwie ein Opfer von irgendwas und dann gibt es halt schon eine Serie, dann ist es schon das 20. Opfer oder so. Das ist völlig normal, also sozusagen ein Ding der Zeit und so ist das hier auch.
Verstehe.
Das macht ihm halt wenig Hoffnung, ne? Und Moran, so intelligent er ist, aber rät ihm halt auch im Prinzip, dass im Wesentlichen ist dessen Rat, lass alle Hoffnung fahren, du bist verloren, ne? Du bist in den Mühlen der britischen Justiz, da gibt es sowieso keinen drin. Auch wenig hilfreich ist sein Anwalt, der rät ihn halt auch im Wesentlichen dazu zu gestehen, weil man dann vielleicht der Todesstrafe hingeht.
Ja, also ich verstehe, dass es aus seiner Sicht als überzeugt Unschuldiger und vielleicht ist er ja wirklich unschuldig, wissen wir nicht.
Also da wir eine Ich-Erzähler-Perspektive kriegen und wir bis jetzt nur seine Perspektive kriegen, ist unser Wissensstand komplett, das ist genau so, wie er das sagt.
Dann ist das so, er ist unschuldig. Dann haben wir jetzt diesen Unschuldigen, aber rein verfahrensstrategisch, rein jetzt objektiv, ne, da kommt ein Anwalt, der versucht dich irgendwie möglichst gut zu verteidigen oder zu verteidigen. Und jetzt hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst versuchen, den verrücktesten Fall auf unschuldig durchzuplädieren und zu gucken, ob du damit durchkommst irgendwie, was halt echt schwierig ist. Und dass dir da der Anwalt sagt, ja komm, ey, gib's einfach zu.
Ja.
Und dann sitzt du halt im Knast, aber du bist nicht tot. Ist halt schon valid.
Absolut.
Ja, also.
Deswegen gibt es ja auch immer mal wieder diese Geschichten, gerade so in US-Gefängnissen, irgendwie Mörder 30 Jahre im Knast und dann schafft es doch noch jemand, dessen Unschuld zu beweisen, weil das halt wirklich einfach nicht war.
Ja, mag ja sein, ne? Also scheint ja wirklich hier der Fall zu sein, nur wie willst du es beweisen? Und in dem Fall, ne, ich möchte jetzt nicht über Fälle, also Justizirrtümer der US-Leute dann urteilen, wo die dann gerne sagen, ach guck mal, der war dunkel, der war's. Hm. Das ist ja nochmal eine andere Story.
Ja, dann. Das spielt hier keine Rolle, ne?
Genau, das spielt hier keine Rolle, aber du hast halt die Beweislast, also jeden, den du fragen würdest, ne? Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, das ist die Situation, da ist eine tote Frau, im Nebenzimmer sitzt der blutüberströmte Verlobte.
Im selben Zimmer.
Im selben Zimmer mit dem Nudelholz, mit dem sie brutalst.
In dem Fall, die da halt.
Ist ja egal, ne? Ja. Liegt da, sitzt da mit der Mordwaffe in der Hand, blutüberströmt und sagt dann: Ich war es gar nicht. Ich bin gerade aufgewacht und random liegt hier eine tote Frau neben mir. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Natürlich glaubt, also.
Ja, absolut. Das geht jetzt so weiter, ne? Es ist sein Zellengenosse, der sagt, naja, gib auf. Es ist sein Anwalt, der sagt, gib auf. Und da ist dann selbst sein Bruder leicht an ihm zweifelt. Das hält jetzt Moriarty nicht mehr aus und wird jetzt störrisch, ne? Also da wird jetzt Trotz einfach aktiv und er sagt jetzt, auf jeden Fall plädiere ich auf unschuldig, ich beweise, dass ich unschuldig bin, ich werde den Mörder finden und naja, ich habe ja jetzt eh noch Wochen Zeit, bis mein Gerichtsdings losgeht, hier irgendwie, weiß ich nicht, Anwalt, Bruder und was weiß ich wer, fangt mal an, irgendwie so ein bisschen mehr Kontext zu sammeln und weiß ich nicht, schaut mal, ob ihr irgendwas finden könnt und so. Dazu kommt es aber nicht, also das wird keine Rolle spielen, dass die jetzt irgendwie versuchen, irgendwas rauszufinden, denn der Prozess wird vorgezogen. Und findet instant am nächsten Tag statt.
Das geht. Also scheinbar ja.
Ja, aber das ist ja im Wesentlichen die Frage, wie die Gerichte quasi ihre Fälle priorisieren und wie sie Zeit haben, ne? Ja, da hat man die jetzt irgendwie auf den Vormittag gelegt, ne?
Ja, gibt auch üblicherweise so Regeln, dass du dann Zeit hast, um deine Verteidigung vorzubereiten. Also.
Ja, all diese Dinge, also ne, denk dran, wann wir sind. Solches Zeug gibt es noch nicht. Ja, vor Gericht sagen alle möglichen und unmöglichen Menschen gegen ihn aus. Ne? Die Verteidigung baut einen super klaren Fall auf. Wie, weiß ich nicht, der Concierge vom Empfang sagt, ja, die beiden sind zusammen hochgegangen. Der, keine Ahnung, Paketjunge sagt, ja, ich war auf dem Gang unterwegs und da war sonst keiner und bla bla bla. Und irgendeine Nachbarin sagt, ja, ich habe einen lauten Rumpel-Dingsbums-Geräusch gehört und bla und so weiter, ne? Also ganz absolut glasklarer Fall. So, es wird dann zugelassen, dass er eine Gegenrede hält, ne, weil er sich jetzt auch selber vertritt, keinen Anwalt dabei hat. Und er macht so rein logisch-rationale Argumente. Ne? Also warum sollte ich das so tun? Ist auszuschließen, dass jemand eingedrungen ist? Wurde untersucht, ob das Schloss intakt ist? Ne? Bin normalerweise nicht von einem Glas Wein betrunken und schlaf ein. Hat man irgendwie versucht, in der Weinflasche Drogen zu sichern, etc., etc. Ne? Also der macht so einen Haufen Zweifel auf. Das klingt auch alles hinreichend rational. Auch, ne, was soll mein Motiv sein? Also das finde ich, das wird in der Rede als stärkstes Argument gebracht, weil der halt so rein rational denkt. Also sowas wie ein Verbrechen aus Leidenschaft kommt dem überhaupt nicht in den Kopf, weil er so ein rationaler Typ ist. Also ne, dem wäre im Zweifel zuzutrauen, wenn er einen finanziellen Vorteil hat, jemanden umzubringen, aber nicht aus, sagen wir so, das wie Wut oder so.
Ja, die ja auch, also die, wo wir auch nicht wüssten, wo die herkommen soll.
Genau, wo er halt, die Frage sagt er halt auch, ne? Also wie soll es dazu kommen? Und wo wir gerade schon dabei sind, warum überhaupt diese umständliche London-Reise? Ich wohne total abgeschieden. Wenn ich meine Verlobte töten wollte, warum soll ich das im lebten London tun und nicht auf meinem fucking Landgut, wo 1000 Kilometer drumherum niemand ist? Alles ganz hervorragende Argumente. Warum sollte ich random irgendeinen Gegenstand aus dem Zimmer nehmen und sie brutal totprügeln, wenn ich auch einfach eine Pistole nehmen kann, wovon ich übrigens Dutzende besitze?
Ja gut, die wäre laut im Hotel.
Ja, wie gesagt, warum Hotel?
Ja, ja, klar, aber jetzt, wenn wir schon im Hotel sind, dann nimmst du halt keine Pistole, weil...
Ja, okay, dann Messer oder...
Ja, genau.
Oder Seidenschal. Oder whatsoever, ne? Irgendwas, was nicht, ist ja auch voll anstrengend, jemanden tot zu prügeln. Ne? Kann man ja auch viel einfacher, warum nicht Gift? Ne? Wäre alles viel eleganter. Aber so, also all solche Dinge macht er jetzt auf. Aber um das jetzt einfach vorwegzunehmen, das ist alles ganz und gar egal. Die Zeugenaussagen sind unumstößlich und ein letzter Zeuge macht dann den Sargnagel zu. Und das ist Sherlock Holmes.
Hä?
Ja, der wurde halt mit als Zeuge geladen, weil er ja an dem Fall beteiligt war. Also er wurde ja gebeten, sich um den Fall zu kümmern. Und er hat ja, weil wir wissen ja alle, wie genial der liebe Sherlock ist, hat ja aus der Distanz schon gesagt, das ist sinnlos, das ist total klar, hier mische ich mich nicht ein. Und ja. Seine Aussage, weil er halt so ein berühmter Detektiv ist, hat totales Gewicht und der setzt sich halt einfach hin. und sagt ganz klar, ne, nee, ich habe den Fall abgelehnt, weil schon allein an dem Brief, den mir der Angeklagte geschickt hat, war total klar, dass der Angeklagte schuldig ist. Ne, der macht so ein Schriftdeutungsargument.
Aha.
Also er sagt irgendwie ja und der Schwung auf diesen P's und bei den L's zeigt irgendwie klare Aggression und der Bogen unten am G ist total logischerweise, steht das für Hinterhältigkeit in dieser abrupten Art, wie das G da gestrichen wird und so Zeug erzählt er jetzt. Und Moriarty ist völlig schockiert.
Das ist ja saudumm.
Was ist das denn für eine absurde Scheiße, was du da von dir gibst, ist basically sein Gedanke.
Ja.
Ne? Also... Und auf welcher Wissenschaft basiert nochmal die Gehässigkeit von Großbuchstaben? Einfach komplett irrer Scheiß.
Ja.
Aber, und, ne, also die alle, ne, die Richter, die Öffentlichkeit, die Journalisten sind aber schon komplett gesellt. Und dann kommt aber entkräftet Sherlock aber auch noch das wichtigste Gegenargument von Moriarty, nämlich die Frage des Motives.
Okay, und was ist das Motiv?
Ja, Eifersucht. Drulla hatte halt einen Geliebten, den hat sie auch immer in London alleine besucht. Und jetzt war es halt voll scheiße, dass du hier einfach so gesagt hast, ich komme jetzt mal mit.
Aber das kann doch auch niemand beweisen.
Nö. Aber das hat
es einen Geliebten gibt.
Aber das hat der Sherlock geschlussfolgert. Und damit muss es ja so sein.
Das ist ja saudumm.
Das sieht man ja, und vor allen Dingen wird jetzt hier auch komplett alles in sich verkehrt. Das sieht man ja, also dass es um Liebe gehen muss oder vielmehr um Eifersucht, wird ja allein aus der Brutalität des Mordes klar. Kein rationaler Mensch würde ja so töten.
Ja, das stimmt. Kein rationaler Mensch würde so töten. Aber ja. Das heißt ja nicht, dass du...
Und damit muss es ja der Angeklagte gewesen sein, weil wen würde denn interessieren, dass die Troller einen Geliebten hat, außer den Verlobten?
Aber...
Siehste? WZBW abgeschlossen.
Es gibt keinen Geliebten.
Na, muss es doch. Sonst hätte es ja diese emotionale Mord nicht gegeben.
Wir haben schon mal drüber gesprochen, wie dumm Sherlock Holmes eigentlich ist, ne? Also.
Ja, Zirkelschlüsse halt. Ganz so schlimm ist es jetzt in den Originalen von Arthur Conan Doyle nicht. Aber was der Autor hier natürlich tut, ist genau das auf die Schippe zu nehmen. Das haben wir auch schon gemacht, ne? Haben wir auch schon festgestellt irgendwie, ja, die große Schlussfolgerung ist halt bei der richtigen Polizeistelle nachzufragen, ne?
Genau.
Genau, und das ist jetzt, also so geht das Ding jetzt im Prinzip zu Ende. Er wird halt einfach klar als schuldig erklärt. Es steht auch, wird auch gleich, ne? Man hat sich ja da nicht so und braucht nicht so viel Bedenkzeit als Gericht. Ist ganz klar, dafür gibt es jetzt den Galgen. Und weil ja sowieso alles ziemlich schnell geht, wird der Hinrichtungstermin direkt auf nächsten Donnerstag festgelegt, also morgen.
Mhm.
Ja, blöd jetzt gelaufen, würde ich mal sagen, nicht?
Ja.
Also, und was hier ganz wichtig ist und was hier super atmosphärisch dargestellt ist, ist die Hoffnungslosigkeit als Gefangener im System. Ne? Also, das wird sehr stark verkörpert durch den Moran, durch den Zellengenossen, der halt einfach sagt, ja, also, du kannst jetzt machen, was du willst, aber du bist schuldig schon allein, weil du jetzt hier bist. So ist das System gebaut. Die Strukturen sind so, da kannst du gar nichts mehr machen. Also kannst du versuchen, was zu machen, aber es nutzt nichts.
Mhm.
Du wärst ja nicht im Gefängnis, wärst du nicht schon verurteilt.
Oder schuldig.
Oder eigentlich schuldig, genau.
Also du musst ja schuldig sein, sonst wärst du ja nicht im Gefängnis.
Ja, genau. Also das ist dieselbe Logik, wie wir sie auch ständig hören mit, du musst ja faul sein, sonst wärst du ja nicht arm. Ne?
Ja.
Also genau diese Art von Logik findet hier halt statt. Und naja, und da gibt es jetzt nicht mehr so viele Optionen. Also glücklicherweise, und sonst wäre es eine sehr kurze Geschichte, gibt es noch eine und die kommt jetzt auch wieder durch die Ingestalt des Captain Moran, der halt einfach sagt, hier du, hör mal zu, ich habe da mal was vorbereitet. Wenn die dich morgen zum Galgen abholen, einfach mitmachen. Hä, was soll ich mitmachen? Hä, wie soll ich mitmachen? Was? Muss ich etwas Ungesetzliches tun? Alter, also der Moriarty hat noch gar nicht geschnallt, in welcher Situation er ist. Und halt dann so, ja, du machst einfach alles, was ich dir sage. Wir brechen nämlich morgen aus. Und entweder es ist das und du machst dir dabei die Hände schmutzig, vielleicht, vielleicht auch nicht. Oder du bist halt tot.
Ja.
Ja, nächsten Morgen kommen die Wärter in die Zelle, um Moriarty zum Galgen zu führen. Und der große Plan besteht jetzt einfach darin, die Wärter K.O. zu schlagen. Wir sind noch eben auch bei Gefängnissen in einer frühen Phase. Das ist jetzt, weiß ich nicht, nicht alle anderen Türen verschlossen und so. Sie schaffen es jetzt zu überwältigen, lassen einfach ein paar andere Gefangene frei. Es kommt zu einer Revolte im Gefängnis. Und das ist in diesem Gefängnis in Newgate auch schon öfter passiert. ne, dass es so Aufstände gibt und dass Wärter irgendwie niedergeschlagen werden und dass es so kleinere Fluchtversuche gibt. Aber üblicherweise, und das ist der große Trick dieses Gefängnisses, scheitern die halt alle an dem New Gate, weil das einfach halt von außen verriegelt ist. Und es ist halt so ein riesen fettes, schweres Tor und da kommt man halt nicht so einfach. Und über die glatten Mauern kann man nicht rausklettern und deswegen, ne, klar, gibt es ab und zu mal ein paar Aufstände, Leute kommen aus ihrer Zelle raus, aber so im Wesentlichen passiert da nichts. In diesem Fall ist die Sache jetzt anders. Sie schaffen es, dieses Tor, dieses New Gate zu überwinden. Und der große Trick, und da musst du dich halt voll lachen, weil der Autor es halt komplett schafft, so dieses Feeling der Originalbücher zu greifen. Es wird voll aufgebaut mit, oh mein Gott, wie konnte nur jemand das Newgate überwinden? Oh mein Gott, wie konnte nur, ne, und alle, und die Gefangenen sind alle total beeindruckt. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Und es ist halt einfach ein fucking Hebel, der angesetzt wurde und die haben das Ding einfach aus der Angel gehoben.
Ja.
Aber, ne, und Moriarty so, ja, das ist Physik, diese neue Wissenschaft.
Okay, also Physik ist damals auch schon nicht neu.
Nein, aber es weiß ja keiner. Sie reden ja über Elitenwissen.
Ja, ja, aber aus seiner Sicht, also.
Naja, klar, logisch. Du hast schon recht. Also, ne, die benutzen einfach einen großen Balken, schaffen den unter das Tor zu setzen und dann heben die das Ding da halt raus. Ne? Und je länger der Balken ist, desto weniger Kraft brauchst du halt.
Also sowas wissen doch auch, weiß ich nicht, ungebildete Menschen, dass du, also nicht, warum das so ist und die können jetzt nicht irgendwie Hebellängen ausrechnen und irgendwelche Newtonschen Gesetze und so, aber jetzt das halt, dass es Hebel gibt und die Funktionsweise ist ja.
Und auch da wieder total beeindruckend, wie geil der Autor die Originalbücher imitiert. Das ist ja auch im Original so, dass so getan wird, als wenn du nicht akademisch gebildet bist, dann musst du ja im Prinzip so eine Art Klumpen Moos sein.
Ja.
Also, ja, wir wissen heute, dass es so etwas wie Straßenwissen gibt. Sir Arthur Conan Doyle hat das immer verleugnet.
Also, es ist ja nicht mal Straßenwissen, ne? Weil es ist also einfach,
ich wusste jetzt Alltagswissen, wie auch immer du den.
Genau. So, keine Ahnung, wahrscheinlich wussten das die Leute im Mittelalter halt schon, ne? So irgendwie, ich will.
Ja, natürlich wussten die das.
Karren aus dem Schlamm ziehen. Klar kann ich versuchen, ihn selber zu schieben. Oder ich nehme halt einen Hebel.
Aber das ist ja, was den Charme der Sherlock Holmes-Welt ausmacht. Das ist halt.
Ich finde es tatsächlich, je öfter ich das höre, und ich bin halt nicht mit den Originalen aufgewachsen, sondern immer nur mit Derivaten. Und in den Derivaten fehlt das ja ganz. Also da ist Sherlock Holmes halt immer ein Genie, aber er macht auch wirklich geniale Sachen. Und dieses, was es ja im Original halt ist, eigentlich macht er komplett dumme Sachen.
Ne, dumm sind
und irgendwie klappt es trotzdem.
Sie sind halt nicht sonderlich clever. Wir würden sie heute halt als Basiswerkzeug bezeichnen.
Ja, also jetzt der Fall vor Gericht zu sagen, hier, ich habe den Brief analysiert und deswegen ist das halt so und ich schlussfolgere, weil da eine Frau umgebracht worden ist, auf so irrationale Art und Weise,
also sowas
muss es ein Verbrechen.
Also sowas wie Schriftkunde ist bis in die 1950er hinein völlig, völlig legitime Beweisführung vor Gericht.
Ja. Die Beweisführung aber, er hat sie aus Eifersucht umgebracht und dann fragst du sie aber, wo gibt's denn diesen Liebhaber? Ja, weiß ich nicht, ist ja egal, aber es muss ihn ja geben, weil sonst hätte er sie ja nicht aus Leidenschaft umgebracht. Also ein völlig logischer Zirkelschluss, behaupte auch im 19. Jahrhundert hätte man gesagt, so ja, Brudi.
Du hast natürlich mit allem, was du sagst, recht. Ich entgegne dir ein Bandwurmwort.
Ja.
Flat Earther.
Ja, ich weiß, die gibt es. Es gibt ganz, ganz viele Schwurbelis. Aber
naja, aber worauf basiert denn das alles? Das basiert ja alles, also ne, Schwurbelei basiert ja alles darauf, dass Logik und die wissenschaftliche Methode halt bei diesen Menschen nie angekommen ist.
Richtig, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich halt schwurbel, und das ist ja auch der Unterschied, ein großer zwischen
Ja, aber wir reden jetzt über eine Zeit, in der sowas wie wissenschaftliche Methode überhaupt noch nicht erfunden ist. Oder gerade beginnt, erfunden zu werden.
Ja, irgendwie gab es ja schon methodisch arbeitende Leute.
Nicht wirklich. Also Wissenschaft ist in der Zeit weitgehend noch experimentell. Und ganz viele Dinge können sie halt auch überhaupt nicht erklären.
Ja, klar, wir können auch heute ganz viele Dinge nicht erklären. Und experimentell an Sachen rangehen ist ja nach wie vor auch legit.
Das bildet sich
jetzt
alles noch. Ne?
Ja, aber das meine ich. Ne? Also ich verstehe den zeitlichen Hintergrund oder auch mehr, wenn du es dann noch einordnest, als Mann vom Fach. Aber ich finde das halt gar nicht charmant. Also wenn du sagst, das ist so der Charme der Sherlock Holmes.
Ja, es ist.
Und ich denke mir so.
Der Charme liegt daran, dass das halt eine sehr einfache Welt zeichnet.
Also für mich war immer der Charme dieses grandiosen Deduktionsskills, die in vielen Derivaten oder was auch, glaube ich, die Intention war in den Originalwerken. Da haben wir auch dann schon drüber gesprochen.
Absolut. Und da war die Hürde halt viel niedriger. Das ist ja genau mein Punkt. Ab wann etwas als genial galt, war halt, Arthur Conan Doyle ist mit Dingen durch die Tür gekommen, die wir heute halt nicht mehr akzeptieren würden.
Okay, und jetzt auch nur für mein Verständnis dann des Werkes. Die Leserschaft in der Originalzeit hat diese Moves für genial gehalten.
Schwierig zu sagen, meine Vermutung ist ja.
Nein, weil das ist ja wichtig, um das Phänomen dann auch zu verstehen.
Ja, das war schon. Also deduktive Methode, aus Beobachtungen Schlüsse ziehen, das ist abgefahrener Scheiß für die Zeit. Das ist
okay.
Level Quantenphysik.
Also jetzt jemand, der das dann gelesen hat, der
konnte völlig fasziniert sein, ja. Und von krass, sowas habe ich ja noch nie gehört.
Und ich meine, das waren dann ja auch, Zielgruppe waren ja jetzt auch nicht irgendwie das einfache Volk, sondern waren ja dann schon irgendwie.
Ja, schon doch, klar, das einfache Volk. Ne? Das ist ja am Anfang, also die Originale von Sherlock Holmes sind ja am Anfang als Fortsetzungsromane erschienen.
Ja, aber das hat dann doch eher, weiß nicht, die Mittelschicht, der kleine Adlige oder so gelesen. Jetzt nicht.
Ja, also jetzt vielleicht nicht der Arbeiter, aber halt der Büroangestellte.
Ja. Gut, also alles Menschen, die eine gewisse Bildung genossen haben, die irgendwie.
Ja, die Arbeiter konnten halt nicht lesen, ne? Also die haben es halt ja, nicht.
Aber wenn man es jetzt vergleichen würde, irgendwie Leute, die irgendwie ihr Abitur gemacht haben.
Ja, schon so. Oberprima, ja.
Oder irgendwie ein Bachelorstudium gemacht haben.
Ja, also.
So schon Menschen mit einer.
Also ja, klar, und gerade für die Zeit mit Bildung, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Aber und darüber gehe ich so hinweg und das kommt uns jetzt auch schon in diesem kleinen Teil der aktuellen Geschichte sehr entgegen. Da geht halt, also das vieles findet halt über Haltung statt, ne? Mhm. Also das ist ja die Zeit des britischen Gentlemans und da hat man, ne, wo viele durch viele Annahmen und Urteile und viel auch Vorurteile, die Dinge konstituiert werden. Also der kann, ne, XY kann das ja nicht getan haben, weil das würde ja ein Gentleman nicht tun und dass er ein Gentleman ist, ist ja klar, ob seiner Herkunft, also kann er das nicht getan haben, ist eine völlig logische Argumentation der Zeit.
Okay. Ja, ist halt wichtig, ne, weil wir machen uns darüber halt so lustig, ne, wie doof das ist und die Frage, warum ist es halt so eine populäre Gestalt geworden und dann auch nicht als Witzfigur, ne, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, jemand hat das geschrieben, der war vielleicht dann auch ein sehr schlechter Autor und hat halt sehr schlechte Krimis geschrieben und heute denkt man sich so, hahaha, das ist halt irgendwie so der Witzinspektor. Aber das ist ja nicht, ne, also der Autor hier macht das ja auch so ein bisschen, ne, mit dieser Argumentation mit dem Geliebten. Und wahrscheinlich ist es halt eine neuere Geschichte aus einer.
Also ja, den Titel und Erscheinungsjahr und so sage ich jetzt am Ende, weil wir heute eher alles verkehrt machen.
Genau, ne, aber ist halt eine neuere. Das heißt, er macht sich darüber so lustig, wie ich das halt auch machen würde.
Basically, ja.
Aber eben vor dem Hintergrund, ne, ist es halt, um zu verstehen, warum ist Sherlock Holmes als das Genie in die Geschichte eingegangen und nicht als irgendwie Slapstick-Idioteninspektor, ne, als irgendwie so ein Goofy, als der jetzt gezeichnet wird, ne? Aber wenn du Sherlock Holmes moderne Verfilmung machst, ist es ja immer noch die deduktive Genie, das aus den kleinsten Spuren und Hinweisen diese verbindet, richtig liegt, das auch mal einzuordnen. So lustig es dann auch ist, wenn man es heute liest.
Ja, absolut. Und ich meine, heute funktionieren die Originalgeschichten aus meiner Sicht auch deswegen, weil uns viele der Dinge und die da beschrieben sind, sehr fremd sind. Ne? Also in einer Geschichte wird jemand als Sekretär identifiziert, weil er irgendwie halt Schwielen an den Fingern hat und ein bisschen Tinte am Ellbogen.
Ja.
Oder jemand wird auf 50 Meter Entfernung als Offizier seiner königlichen Marine identifiziert, weil er einen steifen Gang hat und den typischen scharfen Blick des Offiziers.
Ja.
Na, und all diese Konzepte sind uns komplett fremd. Also sowohl der Schreiberling als auch irgendwie der antike Marineoffizier, dass man das halt irgendwie kaufen kann. Viel augenfälliger, wie absurd diese Schlüsse sind, finde ich ja tatsächlich, wenn man sich moderne Varianten anschaut. Ne? Also in der eigentlich sehr tollen, aber dann eben bei Lichtübertragung genauso albernen Cumberbatch-Verfilmung wird geschlussfolgert, dass Watson irgendwie einen Bruder haben muss, weil er ein Handy bekommen hat. An diesem Handy sind am USB-Ladeport Kratzer, also ist der Bruder Alkoholiker. Weil es ein sehr teures Handy ist und niemand bei Verstand würde ein teures Handy unpfleglich behandeln, aber wenn man motorisch nicht in der Lage ist, den Port direkt zu treffen, dann entstehen diese Kratzer, also, ne? So, und das ist eine mögliche Erklärung für diese Kratzer an diesem Telefon, aber halt nicht
die einzige. Aber die ist denkbar schlecht, also, und halt auch denkbar schlecht, weil jeder von uns, der ein Handy hatte oder hat. Und ich behaupte, das sind 99% aller Anwesenden und Hörenden, weiß, dass egal wie pfleglich du mit deinem Handy umgehst, Kratzer entstehen trotzdem. Es fällt dir trotzdem ab, weil es ja auch wenn du pfleglich damit umgehst, auch wenn es ein teures Gerät ist, es bleibt ein Alltagsgegenstand. Ich sage ja immer, für mich ist halt Peak-Reichtum, also wirklich, ne, reicher kannst du nicht sein, sind Leute, die Handys ohne Hülle benutzen. Das ist halt so ein, ne, Level an Fuck you money.
Hast du schon mal erzählt.
Auch hier oder dir privat?
Ich glaube auch beim Podcast, bin aber nicht sicher.
Nee, aber deswegen ist der Schluss so oder so albern, aber halt auch nicht mal irgendwie kreativ gut, weil es einfach nicht stimmt.
Validität bekommen sowohl in der Kammerwitsch-Verfilmung als auch im Original dann halt diese ganzen Schlussfolgerungen dadurch, dass der Autor sie dann halt wahr sein lässt.
Ja.
Na, und das ist dann halt auch eine selbstbestätigende Evidenz, dadurch, dass Sherlock in den verschiedenen Iterationen immer recht hat. Deswegen hat er immer recht, und weil er immer recht hat, ist er halt immer als Rechthaber angesehen. Auch das eigentlich Zirkelschluss.
Aber halt dann witzig, also auch, weil mir ist das nie aufgefallen in all den modernen, also ich habe die Kammerwitsch-Verfilmung auch gesehen oder House und ja, diverse andere, die es gibt, dass dann da auch so dumme Schlüsse eigentlich eingebaut werden. Also nach dem gleichen Prinzip, das wir heute als komplett ja invalide ansehen würden. Ne? Also der Schluss, da ist ein zerkratzter USB-Port, deswegen hast du einen Bruder, der Alkohol, vor allem warum auch noch einen Bruder? Ne? Warum?
Und das ist ja dann der Witz, den die Cumberbatch-Verfilmung macht. Es ist ja in der Cumberbatch-Variante ist es ja die alkoholabhängige Schwester.
Ja, ne? Also dass du dann trotzdem so dieses Level, weil im ersten Moment, und ich erinnere mich halt dran immer, wenn er das erklärt, weil das wird dann ja auch mit einem Selbstbewusstsein und einer Autorität vorgetragen, ne? Wenn dann immer seine Schlüsse kommt und dann mit der entsprechenden Musik untermalt, wenn es dann aufgeklärt wird, dann sagt er ja, ich sehe, du hast einen Bruder. Und dann sagt er, hör was, wie kommst du darauf, dass ich einen Bruder habe? Und dann fängt er an, da seinen 5 Minuten Monolog zu halten, unbeirrt, ohne irgendwie... Und alle denken, hey, der ist ja irre. Und dann wird das halt so vorgetragen, dass du anfängst, das sofort zu glauben,
ja,
was ja gewollt ist.
Absolut.
Na, klar, ich habe es nie gemacht. Man hätte dann, wenn man dann in der Verfilmung mal 2 Sekunden nachdenkt, würde man halt feststellen, hey, der labert doch scheiße.
Ja, ja, genau. Genau, so bei Lichte betrachtet. Oder wenn man in einem Podcast drüber redet. Ja, ja.
Genau, ne? Ja, oder wenn es dann die ganz alten Geschichten, ne, wenn man sich das Original anguckt, weil da ist ja nochmal 3 Level absurder, ist es dann ja an nicht filmisch irgendwie noch von genialen Schauspielern vorgetragen, die ja absichtlich diesen Effekt erzielen wollen. Und dann schon mal fest, was erzählt der zerkratzter USB-Port? Es spricht von alkoholkranken Geschwisterkindern. Warum haben die Geschwister überhaupt das Handy? Was ist da los? Was erzählt der? Ziemlich, ja, kurios.
Absolut. Und was jetzt auch, ich komme damit jetzt nochmal ein bisschen zur Geschichte zurück, kurios ist, dass jetzt eben diese Flucht gelang. Es sind jetzt 11 Verbrecher auf der Flucht und werden jetzt von gesamt Scotland Yard gejagt, inklusive Holmes, dem sofort klar ist, als er von dem Ausbruch hört, dass es natürlich Moriarty sein muss, weil er mit Abstand...
Der ja nicht mal den Ausbruch geplant hat, ne? Also
ja,
da liegt
ja,
er
ja
wieder falsch.
Ja, 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 aber das ist wieder dieser Dunkel, weil er hat jetzt schon Moriarty als höchst intelligent eingestuft und wahrgenommen, ne? und zur Logik fähig, also höchstes Kompliment durch einen Sherlock Holmes.
Mhm.
Und deswegen verfolgen jetzt alle diese Verbrecher. Sie sind auch sehr zuversichtlich, also dass sie die jetzt stellen in London noch, bevor die aus London raus. Moriarty auf der Flucht selbst hadert immer noch mit seiner neuen Rolle als Verbrecher auf der Flucht. Tatsächlich hat er auch, habe ich nicht erzählt, aber er hat jetzt auch sich insofern die Hände schmutzig gemacht, als dass er einen der Wachleute, der Moran auch am Bein verletzt hat, halt auch niedergeschlagen hat.
Mhm.
Und ja, also auf der Flucht erfahren wir jetzt mehr Dinge über Moran, also über die Beteiligten. Moran ist tatsächlich höchst schuldig, denn der hat nach seinem Ende als Militär, nach seinem Karriereende im Militär, eine neue Karriere begonnen als Auftragsmörder.
Ja, logisch. Also.
Und der ist mit Abstand, also natürlich nach Moriarty, aber mit Abstand ansonsten aus der Gruppe der Schlauste.
Ja.
Sie schaffen es jetzt einfach hauptsächlich durch Ortskenntnis, Polizeikontrollen zu umgehen. Und dann sind sie aber im Prinzip so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Ne? Und Moriarty, der natürlich jetzt auch aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich weil man einfach als Universalgenie solche Dinge weiß, die Straßenkarte von London komplett im Kopf hat, weiß jetzt, dass sie im Prinzip jetzt nicht mehr entkommen können. Ne, mit 10.000 Annahmen, von wo Polizisten aus zu ihrer Suche gestartet sind, weswegen er jetzt nur noch einen einzigen Ausweg sieht, wie sie wirklich entkommen können. Nämlich, es gibt da einen U-Bahn-Tunnel, der noch nicht fertiggestellt ist und in den fliehen sie jetzt. Dort findet sich glücklicherweise, also auf diesem noch nicht fertiggestellten Tunnel, der kurz vor der Fertigstellung ist, findet sich glücklicherweise auch einen Zug, den Moriarty jetzt selber fährt. Und das alles würde sie aber noch nicht retten, ne? Also das Einzige, was sie jetzt retten kann, ist, dass sie sterben.
Ja, klar. Also Tod vortäuschen.
Genau. Und tatsächlich, was sie jetzt auch tun, ist, sie jagen jetzt den Zug irgendwie in eine Tunnelwand. Es kommt zu einer großen Explosion. Tatsächlich auch einer der Mitentflohenen, der sich als ein wenig störrisch erweist, kommt jetzt dabei auch ums Leben. Uns wird nicht genau erzählt, wie das stattfindet. Aber wahrscheinlich können wir jetzt tatsächlich von Moriartys erstem Opfer sprechen. Und das heißt, es gibt jetzt einen brennenden Zugtunnel. Es gibt Leichen. Oder zumindest eine. Und das bringt jetzt die Möglichkeit für Moriarty und für seinen Freund, Komplizen, wie auch immer, Zellengenossen Moran, tatsächlich in den Untergrund Londons zu entkommen. Holmes ist total sauer, weil diese nutzlose Bande von Scotland Yard halt diesen Tunnel nicht auch instant bewacht hat, weil war ja klar, dass man den nutzt, ne? Und die tatsächlich war auch. Und das ist die andere Komponente, warum Dinge funktionieren, auch im Original von Sherlock Holmes, weil einfach die Counterparts oder die anderen Beteiligten als besonders dämlich dargestellt werden. Also tatsächlich hatte Scotland Yard jetzt davon abgesehen, weil der ist ja noch nicht fertig. Also wie soll man also ein Ticket lösen und durch diesen Tunnel entkommen, wenn da noch gar kein regulärer Betrieb ist?
Stimmt, ja klar.
So, und deswegen ist jetzt ihm auch total klar, dass dieser Brand eine Ablenkung ist. Also das kann, ne, Moriarty lebt auf jeden Fall noch, zieht sich jetzt irgendwie ab. Und weil jetzt also das alles schwieriger ist als gedacht, holt sich jetzt Sherlock Holmes zusätzliche Unterstützung während der Jagd auf Moriarty, nämlich durch den besten Spürhund ganz Londons. Und das ist unser lieber alter Bekannter Dr. Watson. Dr. Watson muss, sagen wir, ein wenig überzeugt werden, denn er hasst Sherlock Holmes.
Okay, warum?
Naja, Watson wurde jahrelang als Holmes-Läger eingesetzt. Ist ein brutaler Mann, der im Afghanistan-Krieg halt absolute Brutalität gelernt hat. Zwar theoretisch Arzt, aber naja.
Aber das ist jetzt nicht so, nicht mehr original.
Nein. Und die ganze Zeit, also die Geschichte hier entfernt sich von, oder versucht uns eine andere Geschichte zu erzählen. Tatsächlich ist es so, dass die ganze Zeit schon Holmes als absolutes Arschloch rüberkommt. Und zwar nicht als Typ, der aufgrund seiner brillanten Leistung die ganze Zeit quasi sich arschiges Verhalten leisten kann, ne, was ja ein Trop ist, der den Arthur Conan Doyle benutzt und der dann in den, ne, also wenn wir an die ganzen Derivate denken, immer wieder vorkommt. Also jemand, der sich asoziales Verhalten leisten kann, weil er halt so viel Leistung bringt, sondern in dieser Variante ist er einfach nur ein Arsch. Und demzufolge hat auch Watson hier eine andere Rolle. Watson wollte eigentlich aussteigen, ne, der hat Holmes auch nicht mehr ertragen, hat jetzt geheiratet, hat jetzt tatsächlich eine Klinik aufgemacht und will jetzt ins bürgerliche Leben zurück und eben nicht mehr im Graubereich arbeiten und die Drecksarbeit für Sherlock Holmes übernehmen.
Ja.
Der holt ihn jetzt aber zurück, er presst ihn basically, ja? Also nette Frau hast du da, wäre doch schade, wenn die erführe, womit du in den letzten Jahren dein Geld verdient hast. Ja, und damit ist Watson jetzt dabei und schließt sich der Jagd auf Moriarty an. So, und das ist der Moment, also bevor wir jetzt die Jagd wirklich so richtig eröffnen und uns anschauen, wie Moriarty dann jetzt doch irgendwie entkommt, oder vielleicht eben auch nicht, Spoiler tut er, das schauen wir uns aber nächste Woche an. Jetzt muss ich noch wiederholen, wovon wir hier eigentlich reden. Also alle, die ein bisschen Lust haben, mal unseren lieben Sherlock Holmes von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, die mögen sich doch bitte einmal das Audible-Originalhörspiel von 2024 reinziehen. Charles Kindigan, Moriarty, ein teuflisches Spiel. Und deswegen wollte ich den Titel nicht nennen, weil dann wäre es...
Ja, dann wäre es halt völlig klar gewesen. Nee, war doch gut, das so rum. Also, wenn es ratbar ist, macht es ja auch.
Ja, tut mir leid, wenn ich gesagt habe, kein Bösewicht.
Sonst wäre es auch sehr schnell. Also, sonst wäre es dann direkt... Hättest du gesagt, ja, hätte ich es halt direkt.
Weißt du, ich war ein bisschen schockiert, dass, aber es ist relativ naheliegend. London, 19. Jahrhundert. Sherlock Holmes!
Ja, genau.
Es könnte auch Dr. Jekyll gewesen sein. So nehme ich.
Ja, aber von dem weiß ich nicht, dass du den magst.
Ja, okay, zugegeben. Genau, so, wir schauen uns jetzt und wir müssen uns jetzt so ein bisschen einlassen. Also es ist sozusagen ein bisschen aufgezogen, das ganze Geschichte als die wahre Story von Moriarty. Nicht den Blödsinn, den uns Dr. Holmes erzählen will, als quasi offizielle Propaganda.
Ja.
Und es fängt halt, also tatsächlich als Hörer ist man an dieser Stelle schon so weit, dass man komplett auf Seite von Moriarty ist. Also offensichtlich will dem hier irgendjemand was anhängen. Offensichtlich ist Sherlock Holmes beteiligt, weil dieser Auftritt vor Gericht einfach nur peinlich war.
Ja.
Und wie das alles zusammenhängt, damit beschäftigt sich der Rest der Geschichte. Und wie gesagt, das schauen wir uns dann nächste Woche an.
Genau, da bleiben wir mal gespannt. Jedenfalls spektakulärer Einstieg. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Ciao. Outro.
Ja, genug geoutrot.
Schreib uns eine liebe Nachricht oder Rezension, deine Wertschätzung treibt die Erzählturbine an.